Herzlich willkommen zur ersten Folge von Media Stories im neuen Jahr. Kurz vor Weihnachten hatte ich die Gelegenheit, einmal auf die andere Seite des Mediengeschäfts zu blicken, auf die wichtigste Säule der Finanzierung von Journalismus, die Werbung. Mich hat interessiert, wie die Werbetreibenden die Zukunft sehen und Trends bewerten, aber auch, was sie sich von den Medien und der Messbarkeit von Werbung wünschen. Und wer könnte das besser sagen und für die Branche sprechen als die Geschäftsführerin der Organisation der Werbungtreibenden und langjährige Procter & Gamble Media-Direktorin? Hier ist Susanne Kunz. Hallo Susanne, schön, dass das geklappt hat und wir uns hier im Podcast treffen, wenn auch in unterschiedlichen Räumen. Ja, du bist in Frankfurt, ich bin in Berlin. Sollte aber kein Problem sein, denn du bist ja erfahrene Podcasterin. Du hast ja sogar deinen eigenen beim OWM. Ich glaube, so ungefähr monatlich kommt der raus und du interviewst Werbungtreibende.
Holm, guten Morgen. Freue mich riesig, bei den Media Stories dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Deine Kanäle, deine Medien.
Wie konsumiert Susanne Kunz denn privat Nachrichten? Wie bekommst du die ersten Nachrichten am Tag mit?
Mobil, wie glaube ich 100% irgendwie der Bevölkerung. Insofern aktuell immer mobil auf dem Telefon sozusagen die Kurznews. Ich gönne mir aber eben auch Abonnements, um so ein bisschen mehr Hintergrund zu erfahren. Und wenn ich kann, noch mal eine Stufe tiefer und lese dann auch mal ein bisschen intensiver nach.
Und dann auch in einer gedruckten Zeitung oder nur digital?
Genau, in einer gedruckten Zeitung und auch in einer digitalen Ausgabe.
Und Fernsehen auch noch linear oder nur über Apps?
Da muss ich gestehen, extrem wenig linear. Nicht, weil ich den Content nicht toll finde, aber da bin ich dann eher in den Angeboten der Mediatheken unterwegs oder der abrufbaren Angebote aufgrund des Tagesablaufs, aufgrund der Crazy Days.
Dein Weg, deine Story.
Ich habe zum ersten Mal ja in dem Podcast die Situation, dass ich dich nicht seit Jahren kenne, wie das normalerweise bei meinen Gästen und Gästinnen hier der Fall ist. Denn du kommst von der anderen Seite als der Medienwirtschaft. Du bist auf der Seite des Geschäfts, die für die Medien wahnsinnig interessante Persönlichkeiten hervorbringen, nämlich die, die ihnen dann am Ende Geld geben sollen, idealerweise, um den Journalismus zu finanzieren. Du warst jahrelang bei Procter & Gamble. Man hat fast den Eindruck, du seist dort aufgewachsen, wenn man nur deinen LinkedIn-Lebenslauf anguckt. Es liegt aber auch daran, dass der deine Vergangenheit nicht vollständig aufzeigt. Wo bist du denn aufgewachsen? Wo kommst du her? Was hat Susanne Kunz vor Procter & Gamble gemacht?
Ich komme aus einem kosmopolitanen Städtchen namens Firnheim, bekannt aus dem Firnheimer Dreieck und Firnheimer Kreuz bei vielen. 30.000 Seelendorf, habe dort studiert und habe über ein Praktikum tatsächlich Kontakt mit Procter & Gamble bekommen, die dort sehr attraktive Angebote gemacht haben und habe mich dann entschieden, nach dem Auslandsaufenthalt in Paris eben bei Procter & Gamble anzufangen. Insofern nicht klassischerweise im Marketing, sondern ich habe damals was gemacht, was heute auch super spannend klingt, nämlich Business Analyst. Business Analyst war früher, also das war richtig IT-based. Das heißt, man hat zum ersten Mal versucht, auf Basis von Daten, Geschäftsdaten eben Forecasts zu treffen über Geschäftserfolg, über Share-Entwicklungen etc. in dem Bereich. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, konnte ich dann auch sehr früh mit Marketingdirektoren arbeiten und bin so eigentlich in diesen spannenden Bereich Marketing gekommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Für mich war Media letztendlich eine ganz wunderbare Kombination aus Analytik und Kreativität. So sehe ich den Bereich. Und da bin ich jetzt seit vielen Jahren aktiv, viele Jahre bei P&G, in einer ganz tollen Karriere mit verschiedensten Stationen und tollen Menschen kennengelernt, auch tollen Marktpartnern. Und ja, vor 2,5 Jahren habe ich mich dann entschieden, bei Procter rauszugehen und wollte erstmal gar nichts tun, um ehrlich zu sein. Wollte ich erstmal so ein Jahr Pause machen und einfach nur leben. Dann kam aber zeitgleich das Angebot, mich für die OWM weiter einzusetzen. Und da war ich schon ehrenamtlich viele Jahre tätig im Rahmen der P&G-Verantwortung und finde die Zielsetzung wunderbar, im Markt eben gemeinsam Dinge zu erreichen oder auch Dinge zu verhindern. Das gehört auch dazu. Und wie gesagt, die Marktpartner fand ich schon immer sehr spannend und toll. Und und habe da seit 2,5 Jahren mit meinem tollen Team und den Vorständen und den Mitgliedern meistens Spaß, nicht immer, aber ganz häufig.
Nochmal ganz zurückgedreht. Du warst ja eine ganz lange Zeit bei P&G. Wenn du dich an deine ersten Einkaufserfahrungen da zurückerinnerst, also so nach der Analystenzeit vielleicht, wie hat sich da die Welt verändert? Wir betrachten normalerweise hier, wie sich die Medienwelt verändert hat, aber die Media-Einkaufswelt hat sich wahrscheinlich auch komplett gewendet. Wie hat man damals Media eingekauft, Werbung eingekauft, so vor, sagen wir mal, 25 Jahren im Vergleich zu heute? Und was ist vielleicht gleich geblieben an dem, wie man einkauft?
Vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt weiter zurück. Was war eigentlich Bestandteil der Aufgabe? Die Media-Funktion hat sich ja zu dem Zeitpunkt erst entwickelt. Es gab die ersten Agenturen, die Medienlandschaft war noch extrem überschaubar. Privatfernsehen hatte sich gerade etabliert, Radio stark, Out of Home noch anders positioniert. Aber die Aufgaben, also meine Aufgaben damals, lagen hauptsächlich im Einkauf. Also es ging um Systematisierung des Einkaufs, Wettbewerbsvorteil schaffen durch Professionalisierung und durch Dedicated Resources, wie man so schön sagt, also ein Fokus auch innerhalb des Unternehmens. Ganz einfach, weil die Investitionen in Werbung bei Procter & Gamble einfach sehr, sehr groß sind und auch ein Key Business Driver sind. Und da hatte sich die Company entschieden, eben ein Team zu staffen. Und meine Aufgabe war top secret, nämlich die Verhandlungen zu führen mit meinem damaligen Chef und in Abstimmung mit dem Geschäftsführer. Also als ich das Jobangebot bekommen habe, das war ein ganz lieber Kollege, mit dem ich heute auch noch in Verbindung bin, der rief mich an und sagte, ich habe einen Vortrag von dir gehört, eine Business-Analyse, Susanne. Wir haben eine Stelle in Media frei, hättest du Interesse? Und ich so, wunderbar, was macht ihr eigentlich? Also diese Abteilung Media war so top secret im Unternehmen, weil man sich ja eigentlich nur mit Verhandlungsthematiken beschäftigt hat.
Aber das hat man doch eigentlich immer schon gemacht beim Werbeeinkauf, oder? Inwiefern war das neu? Denn man musste doch immer den Preis verhandeln für eine Plakatwand oder sowas.
Genau, aber die Professionalisierung, die Auswertungen, die Systematisierung, die strategische Ausrichtung, viele Jahre davor war es ja ein Allokationsmarkt auch. Ne? Von ARD, ZDF ging man hin, das war jetzt weit vor meiner Zeit, muss ich gestehen, aber da gab es Allokationen. Man kam mit der Werberolle unterm Arm, das waren ja physisch noch Copies in der Werber, ne? in der berühmten silbernen Rolle, zeigte die Spots und sagte, dafür hätte ich gerne Werbeplätze. Und dann hat sich der Markt eben mehr und mehr in eine breitere Angebotsstruktur entwickelt. Und eine ganz wichtige Aufgabe war dann das Benchmarking. Media is about choices. Ja, ich kann verschiedene Kanäle aufgrund den Kriterien, die ich als Werbungtreibender setze oder Auftraggeber setze, kann ich ja benchmarken und vergleichen. Und das meine ich auch mit Systematisierung und Professionalisierung in dem Bereich. Systemisches Vergleichen, Qualität erarbeiten etc.
Und ist es heute denn die ideale Welt mittlerweile? Weil wenn du von der Analyse kommst, damals gab es wahrscheinlich mit ganz viel Offline-Medien noch gar nicht so viel zu analysieren, weil man es noch nicht messen konnte. Ist es heute bei P&G und anderen Unternehmen, die du jetzt vertrittst, dann im Vergleich eine viel schönere Welt, weil man viel mehr messen kann und viel mehr weiß, wo man auch Streuverluste einpreisen muss?
Also wer mich kennt, weiß, dass ich sage immer, ich habe keine Angst vor Daten. Also ich denke, es ist ein ganz wichtiges Gerüst, um Geschäftsentscheidungen zu treffen, ist die Analytik, und sich das auch im Detail zu erarbeiten, also nicht an der Oberfläche zu bleiben. Insofern ist an sich die Situation heute natürlich sehr vielversprechend und sehr interessant. Allerdings aus meiner Sicht schon zu komplex, überentwickelt und fast schon so, dass man sich aus den Details ganz bewusst rausheben muss und sich einen Überblick, ein strategisches, ja, eigentlich auch KPI-Management-System wieder sehr bewusst machen muss. Ich glaube, wir sind sehr, sehr datenverliebt in den letzten 20 Jahren abgetaucht in Details und haben uns in den letzten 5 Jahren eigentlich da so ein Stück weit weg von entwickelt, um wieder mehr in die Helikopter-View zu gehen, um in die Business-Metrics zu gehen und daraufhin auszusteuern. Also kurzfristige KPI-Verliebtheit hat sich nicht ausgezahlt aus meiner Sicht.
Du hast ja auf der Media-Seite eigentlich alles erreicht. Ja, wenn man sich das anschaut, ich habe natürlich jetzt nur Internetwissen aufgesaugt, aber dich auch auf einigen Bühnen mal gesehen bei Veranstaltungen. 2019 zum Beispiel hast du den Deutschen Mediapreis als Media Personality des Jahres bekommen. und du vertrittst jetzt eben übergreifend die Interessen der gesamten Werbewirtschaft. Mehr geht ja eigentlich nicht. Wie erklärst du dir manchmal das Geheimnis deines Erfolges, wenn du so zurückschaust? Wie ist es dazu gekommen? Was würdest du jüngeren Mitarbeiterinnen, die dich vielleicht das fragen, wie kommen sie denn mal in eine ähnliche Position mitgeben heute?
Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, es gibt immer irgendwie noch Dinge, also die man angeht und erreichen möchte. Aber das ist schon richtig, die Karriere. Also da schaue ich mit sehr viel Freude und Stolz drauf zurück. Ich war in verschiedenen Märkten unterwegs, hauptsächlich Deutschland, aber eben auch England, Frankreich, USA. Habe mit an vielen auch globalen Projekten arbeiten dürfen und das ist wirklich ganz, ganz bereichernd. Und ich dachte ja eigentlich, dass ich in dieser Funktion schon extrem vernetzt war. Man muss aber feststellen, dass die Tätigkeit der UWM, also mein Netzwerk, war noch nie größer als heute. Und ich genieße das, also finde es wunderbar, verschiedene Views zusammenzubekommen und auch Lösungen zu schaffen, natürlich durch Kollaboration. Was würde ich jetzt irgendwie einem jungen Kollegen oder jungen Kollegin sagen? Ich glaube, finde das, was dir Spaß macht, was dir Energie gibt und sei neugierig. Ich glaube, das sind so für mich ganz wichtige Antreiber gewesen. Und eigentlich zufällig habe ich einen Bereich gefunden, der eben meine Passion Analytik und Kreativität super kombiniert in dem Mediabereich. Und das wünsche ich eigentlich den jungen Leuten und die entsprechende Neugier dazu in einem Umfeld, in dem man sich entwickeln darf. Und dann fliegt das. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz einfach.
Früher, als ich beim Vermarkter war, bei Axel Springer, da habe ich mir immer gewünscht, auf der anderen Seite mal zu stehen, weil wir mussten immer da irgendwas verkaufen und immer um die Leute, die die Budgets hatten, herumschlawenzeln und hoffen, dass sie uns was davon abgeben. Procter & Gamble ist mit Abstand der größte Werbetreibende, zumindest wenn ich die Statistiken sehe. Ist das wirklich so toll, im Vergleich auf dieser Seite zu stehen, oder ist es eher nervig, weil alle was von einem wollen und einem auch nie offen die Meinung sagen? Wie beurteilst du das? Wärst du gern mal auf der Vermarkterseite gewesen? Hättest du gern mal die Seiten getauscht, oder ist es eigentlich toll, wenn man das Budget ausgeben kann?
Also ich habe das tatsächlich gemacht. Also erstmal ist es natürlich eine Riesenverantwortung. Also Procter gab, als ich rausging, 1,3 Milliarden brutto jedes Jahr aus. Investitionen in Werbung über ein ganzes Brandportfolio. Ist viel Verantwortung für das Gesamtteam, weil Investitionen, das muss sich rentieren, die muss geplant werden, gesteuert werden etc. Und tatsächlich war es für mich so, dass ich mir die andere Seite immer vorgestellt habe und tatsächlich auch mit Sales-Kollegen bei P&G mich sehr eng vernetzt habe. Mit dem ehemaligen Direktor und Geschäftsführer im Einkaufsbereich, um einfach auch mal die andere Seite mir vorstellen zu können. Ich denke, auch in meinem Aufenthalt in Frankreich, in Paris, habe ich die Sales-Leute bewundert. Also ich war im Sales, ich war im Retail und bin mit denen durch Paris, um Ware sozusagen an die Supermärkte zu bringen. Und wer das nicht gemacht hat, versteht sein Business nicht, finde ich. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe größten Respekt für Sales, mit Menschen umgehen können und zu verstehen, was die Menschen umtreibt, und ihnen diese Fragen zu beantworten, Angebote zu stricken, ist extrem wichtig. Also rumschlawenzeln im Sinne von, ich treffe die mal abends an der Bar, das wäre bei mir sehr schwierig geworden, weil das ist nicht spannend. Spannend ist, in einem Austausch, in einem sehr offenen strategischen Austausch zu formulieren, was man braucht, was man bereit ist, auch dafür zu zahlen, damit alle Marktpartner eine gute Vorstellung haben, und dann kreativ zu werden. Das ist spannend, das macht Spaß.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
2021, das ist ja fast schon 2 Jahre her, hast du deinen neuen Job, den hast du vorhin erwähnt, von der OWM angenommen, Organisation von und für Werbetreibende, Markenverband. Du bündelst also die gesamten Interessen der Werbewirtschaft. Kannst du sagen, sicherlich auswendig, was sind deine wichtigsten Ziele in deiner Arbeit heute in der Rolle der Geschäftsführerin des OWM?
Also wir vertreten die Interessen der Werbungtreibenden, nicht der ganzen Werbewirtschaft. Da gibt es ja dann noch andere Verbände. Aber genau, wir haben mit den Mitgliedern und dem Förderkreis wahnsinnig tolle Firmen dabei. Und ich bin auch sehr glücklich, dass wir wachsen konnten jetzt in den letzten 2 Jahren mit dem Team, weil einfach eine super Vorarbeit da war und wir darauf aufsetzen konnten und haben ein tolles Wachstum hingelegt, was ganz wichtig ist für uns, weil die Stimme muss wachsen im Markt. Die Herausforderungen werden größer. Die waren ursprünglich ja mehr auf nationaler Ebene. Vieles ist global. Ihr wisst das, ne? Du weißt das besser als ich im Zweifelsfall. Viele internationale Themen. Daher auch, ich bin auch Exec Chairwoman in der WFA, die World Federation of Advertisers, sodass ich dann die German Advertisers Association, wie ich mich lieber nenne als OWM, weil der Name so lang ist, dass wir gemeinsam uns dort aufstellen können. Wir haben ganz, ganz wichtige Themen im Markt, um nur ein paar zu nennen. Nummer eins ist natürlich das ganze Konstrukt Regularien, also Zugang zum Markt, Werbemöglichkeiten, Gesetzesentwürfe und ein aktuelles Thema. Ja, es sind ja mehrere aktuelle Themen. Ich glaube, darauf brauche ich nicht eingehen. Aber dass wir uns aus Sicht der Werbungtreibenden darum kümmern. Und ganz wichtig ist auch die Grundmotivation, nämlich, dass wir ja eigentlich in den letzten Jahren sehr klar gesehen haben, dass die Freiheit für Werbung auch für eine freie Gesellschaft steht. In Gesellschaften, in denen die Werbung beschnitten wurde oder die Medienfreiheit beschnitten wurde, sehen wir ganz klare nicht demokratische Tendenzen. Und deswegen ist die Grundmotivation natürlich, eine demokratische Gesellschaft damit auch ein Stück weit zu erhalten. Klar, es ist ein Eigeninteresse, ne? Werbung treiben. Wir brauchen Zugang zu Konsumenten, zu Menschen, um kommunizieren zu können, um Innovationen sozusagen in den Markt zu bekommen. Aber es ist nicht nur das, es ist auch der gesamtgesellschaftliche Auftrag.
Ja, das ist genau beim Kern dieses Podcasts. Es geht uns ja da um die Medien und die digitale Transformation und dabei insbesondere um die Nachrichtenmedien, wie die in Zukunft noch professionellen Journalismus finanzieren können. Du hast genau Demokratie erwähnt. Und da kommt natürlich den Werbetreibenden eine ganz große Verantwortung auch letztlich zu, die ihnen vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist, aber du hast es gerade schon erwähnt. Sie haben sie am Ende doch inne, denn der Journalismus ist zum großen Teil auch in den digitalen Medien von der Finanzierung durch Werbung abhängig und die Gelder kommen dann von deinen Mandanten, von denen, die du vertrittst. Was glaubst du, müssen die Medien anders machen oder richtig machen, damit nicht die gesamte Werbung in Zukunft bei TikTok und Instagram, ich meine, das ist jetzt gar nicht abfällig, aber sagen wir mal dort, wo nicht professionelle Journalisten die Seiten gestalten und die Nachrichten produzieren. Was müssen die professionellen Medien tun, damit sie weiterhin für die Werbewirtschaft interessant bleiben?
Also ich glaube erstmal Root Cause Analysis, also was ist eigentlich los, was passiert im Markt und das auch als ein Gesamtthema des Marktes zu begreifen. Also die Werbungtreibenden kommen da immer wieder in diese prominente Position und das ist ein Stück weit ja auch richtig. Wir entscheiden über, wo das Geld ausgegeben wird. Aber die Kriterien, also es gibt ja kein Schwarz-Weiß in dem Bereich. Und letztendlich entscheidet der Konsument natürlich, ne, mit einer Aufmerksamkeit, mit einem Interesse. Das heißt, meine erste Empfehlung wäre doch nochmal ein Stück weit zurückzugehen und ganz, ganz selbstkritisch zu fragen, was ist da eigentlich los? Wo haben sich gewisse Trends, wie sind die Entwicklungen und wie können wir damit umgehen? Das klingt jetzt so ein bisschen belehrend, so soll es nicht klingen. Ich habe auch im Austausch mit tollen Persönlichkeiten jetzt vor 2 Monaten. Ich weiß, es gibt Initiativen, die werden auch lanciert in 24, um gerade bei jungen Menschen News von professionell, also von Journalisten etc. besser zu platzieren. Tolle Initiativen, aber wichtig ist natürlich, das ist ja ein so dickes Brett, weil sich Konsumententrends entwickelt haben, mit denen man sich sehr, sehr klar auseinandersetzen muss. Wenn ich mir heute, ich selbst habe 3 Kinder, die sind, das Wort Kinder trifft es nicht ganz, tolle junge Menschen, ich weiß gar nicht, weil die so groß sind und so eigenständig und so wunderbar. Wenn ich mir anschaue, wie die News konsumieren, das geht alles übers Mobiltelefon, über große Plattformen. So, da freuen sich natürlich einige, aber warum ist das so? Weil es schnell geht, weil es bequem ist. Vielleicht ist auch die Aufmerksamkeitsspanne ein Stück weit geringer geworden. Aber das heißt nicht, dass Desinteresse dort ist. Ich glaube, da muss man wirklich sehr genau hinschauen, was sich entwickelt hat und wie man damit umgehen kann. Und natürlich parallel dazu in der laufenden Maschine tollen, hochqualitativen journalistischen Content weiter liefern. Und das ist eine Riesenherausforderung.
Denn du sagst, nur dann, wenn der User auch tatsächlich das Interesse behält und seine Aufmerksamkeit dahin wendet, dann ist es auch für die Werbung interessant. Ihr folgt der Aufmerksamkeit und den Usern.
Der Konsument steht am Ursprung von allem. Also steht am Ursprung. Deswegen, ich wollte auch noch ergänzen, für uns als Branche ist einfach die Kredibilität der Menschen extrem wichtig. Also das gilt für die Nachrichten, das gilt aber auch für die Werbung. Die Aufmerksamkeit. Ohne dieses positive Grundmoment der Menschen steht unser Geschäftsmodell komplett auf dem Kopf. Also wenn Menschen Werbung nicht mehr vertrauen können, Journalismus nicht mehr vertrauen können, nicht mehr bereit sind, Aufmerksamkeit zu geben, dann geht es uns allen extrem schlecht. Also unser gemeinsames Ziel muss sein, im Prinzip relevant, glaubwürdig, vertrauenswürdig zu sein. Das gilt für News, Nachrichten, Medien, genauso wie für Werbung.
Kannst du Trends, also natürlich kannst du Trends erkennen bei den Werbetreibenden, aber welches wären die im Moment? Geht es da immer weiter zur automatisierten, zur programmatischen Buchung oder geht es um gesteigerte Nachfrage zum Beispiel nach Connected TV? Was sind so die Haupttrends, die du gerade siehst fürs nächste Jahr?
Ich denke, dass wir in den vergangenen Jahren ja schon viele vorbereitende Dinge stattgefunden haben. 2024 wird ein Jahr sein, in dem sich auch im Cookie-Bereich wieder einiges tun wird. Es tut sich extrem viel in Retail-Media. Es tut sich einiges im CTV-Bereich. Wir werden immer Alternativen suchen, wenn eine gewisse Angebotsstruktur nicht mehr existiert. Und die Besten werden die Ersten sein, die nach Alternativen schauen. Und da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Wichtig ist aber, dass wir im Prinzip als Werbungtreibende immer noch die Kontrolle und die Entscheidungshoheit haben, wo geben wir Geld aus, wie werden Kampagnen ausgeliefert und wie sieht mein Werbemittel aus. Und da gibt es Trends, die uns nicht gefallen, die auch durch Integration von verschiedensten, ich sag mal, Funktionen in der Wertschöpfungskette stattfinden. Da muss man aufpassen. Also wir müssen immer als Werbungtreibende sozusagen entscheiden können und den Daumen drauf haben, wie wird das Geld ausgegeben, wo, hinter welchem Content. Und das ist doch sehr unübersichtlich geworden. Und ich glaube, dass einige Plattformen oder Anbieter in dem Bereich auch andere Ideen haben.
Die Publisher sind sehr nervös. Du hast vorhin schon angesprochen, was den Entfall der Third-Party-Cookies anbetrifft. Jetzt im zweiten Halbjahr 2024 zieht das Chrome durch und entfernt die Third-Party-Cookies dann auch auf dem Browser. Wie nervös ist da die Werbeseite dahingehend? Denn ich meine, ihr könnt ja auch wahrscheinlich weniger messen. Seht ihr das relativ entspannt oder?
Also ich sag mal, dass dadurch, dass das Vorhaben ja nach hinten gelegt wurde, hatten wir mehr Zeit als geplant, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du weißt sicherlich, also die OWM, wir kümmern uns um Know-how im Markt mit den Mitgliedern und haben zu dem Thema verschiedenste Angebote erstellt, schon vor anderthalb Jahren. Deswegen für mich fühlt sich das Thema an, also ganz vertraut, weil wir uns damit lange auseinandergesetzt haben, verschiedenste Angebote gemacht haben. Und ich glaube, daraus erklärt sich auch teilweise das große Interesse an einigen Angeboten. Ich hatte zwei genannt, Retail Media und CTV. Das sind offensichtliche Alternativen, aber natürlich auch Contextual Targeting. Da auch verstärkt wieder reinzugehen und Brandsafe Angebote zu nutzen. Da ist auch eine weitere größere Dynamik entstanden.
Welche Werbegattung macht es denn im Moment den Werbetreibenden am einfachsten, Budget bei ihnen zu lassen? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist Digital Out of Home derzeit gut unterwegs. Was ist gerade am beliebtesten? Jetzt nicht nur im Sinne von Trends, sondern was wird am liebsten genommen und warum?
Also am liebsten, ich denke, am stärksten genutzt ist Videocontent. Einfach weil es auch von der Kreativität und Kreation her die meisten Möglichkeiten gibt. Also Sight, Sound und Motion funktioniert einfach mit dem menschlichen, ja, mit der Übertragung, Kommunikation am besten, wenn ich alle Dimensionen, alle ansprechen kann. Insofern ist das auch mit weitem Abstand das interessanteste Werbemedium. Aber es ist natürlich sehr unterschiedlich pro Kunde, pro Mitglied, je nach Marke gibt es dort ganz unterschiedliche Ansätze.
Was sind denn für in deinem Kernjob jetzt als Geschäftsführerin des OWM, mal jenseits der strategischen Lage, so die größten Ärgernisse aktuell? Was musst du aus dem Weg räumen für deine Mitglieder im kommenden Jahr?
Ach, das sind viele Themen. Ich denke, Stichwort Regularien, da gibt es einiges, an dem wir sehr aktiv mitarbeiten. Ob es jetzt das Lebensmittelwerbeverbot Gesetz ist, wo wir sehr aktiv auch mit dem ZAW, der einen großartigen Job macht, im Austausch sind. Aber auch Green Claims sind wichtige Themen. DMA, also verschiedene europäische Gesetzesvorhaben, die wir natürlich im Hintergrund für unsere Mitglieder, ich sage jetzt mal, wo wir kommunizieren, was aus unserer Sicht richtig ist und was nicht. Stichwort Green Claims. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Autorisierungsbehörde habe in Brüssel, die für jede Kampagne erst prüft, inwieweit der Green Claim einer Werbekampagne oder eines Creatives sozusagen zulässig ist oder nicht. Das ist ein operationales Monster, das sich keiner wünscht und extrem limitierend ist, um Innovationen in den Markt zu bekommen. Und da hatten wir auch im Rahmen der WFA-Austausche natürlich dann auch eine Positionierung zu versuchen, also mit den Key Stakeholdern unsere Perspektive auf das Business zu bringen. Ja. Dann haben wir ein ganz großes Thema, natürlich intern Know-how-Aufbau. Also wir produzieren ja jährlich 25 Webinare für unsere Mitglieder zu aktuellsten Themen. Da sind wir immer sehr intensiv dran. Genau, und treiben das ganze Thema digitale Transformation natürlich insgesamt mit voran im Markt. Wir sind auch im Austausch mit allen Marktpartnern, um auch wieder an den neuesten Trends dran zu bleiben. Also das sind schon, 24 wird, glaube ich, ein extrem spannendes Jahr.
Deine Meinung, deine Thesen.
Wenn wir mal weit nach vorne blicken, können wir ein Thema nicht auslassen. Künstliche Intelligenz, KI. Wir beschäftigen uns ja auch ein bisschen damit. Was bedeutet künstliche Intelligenz aber für die Werbewirtschaft? Wie glaubst du, wird sich das auf eure Arbeitsabläufe und auf euer Geschäft, auf das Werbegeschäft auswirken?
Dem Thema haben wir uns so begonnen, vor einem halben Jahr per Umfragen etc. zu widmen. Und das war ja auch ein ganz großes Thema auf unserem OWM-Summit im November in Berlin, wo wir auch tolle Speaker hatten zu dem Thema, beschäftigt alle. Ich glaube, das hat uns auch in der Vergangenheit schon sehr beschäftigt. Das hieß nur ein bisschen anders. Nur die Dimension und die Anwendungsmöglichkeiten sind aus meiner Sicht wesentlich größer. Und AI is here to stay. Ich glaube, das galt für andere Themen nicht. Ich sage jetzt nur mal Blockchain oder Sonstiges. Das war auch ein sehr gehyptes Thema. Da fehlte aber immer so die Fantasie der Anwendungsmöglichkeiten. Und ich glaube, ChatGPT hat uns gezeigt, wenn es Anwendungsmöglichkeiten gibt, finden die Anwender dies sofort. Also ich hatte, ich glaube, im Februar wieder mit meinen jungen Menschen, aka Kindern, gesprochen und mal gefragt, wer hat denn von euch schon ChatGPT verwendet jetzt für die Uni? Und da gingen alle Hände hoch. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind so intuitiv und das ist eine Dimension und eine Möglichkeit, eben auch eigene Systematiken für die Unternehmen zu schaffen. Also das ist eine riesen Chance, natürlich auch Herausforderung mit großen Fragezeichen. Aber AI is here to stay. Ne? Das ist, wird vieles auf den Kopf stellen, revolutionieren. Und ich kann nur jedem raten, da sehr, sehr eng sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und aktiv nach Chancen zu sehen.
Und ein anderes Thema, was here to stay sein wird, hoffentlich, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wird das für euch in Zukunft für die Werbebuchung ein entscheidender Faktor sein, wo Werbung gebucht wird? Was glaubst du?
Also Nachhaltigkeit war schon von unserem vorjährigen Summit, da hatten wir ja stoppt endlich diese Werbung als Thema gewählt. Und eins der Themen war einfach Werbung, die keiner will. Ich sage jetzt mal so Stichwort dicker Daumen. Ne? Ich bin auf einem mobilen Endgerät und möchte eigentlich was wegklicken, aber komme dann doch irgendwie ungewollt in die Werbung. Und ich glaube, diese Thematik, die haben wir verbunden und suchen auch den Austausch mit den Key-Marktpartnern mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil beides zusammen, daraus wird ein sehr, sehr runder Schuh. Also ich muss eine relevante, akzeptierte Werbung machen und das eben so nachhaltig wie möglich. Nachhaltigkeit war und ist bei uns ein großes Stück Arbeit. Man muss natürlich auch sehen, dass in Unternehmungen Marketing, CO2-Themen im Vergleich zu den anderen Herausforderungen natürlich kleine Elemente sind. Ne, da sind natürlich Produktionsthemen, Energiethemen immer wesentlich bedeutsamer und größer. Aber wir haben schon viel daran gearbeitet, dort zu standardisieren, einfach mal einen Überblick zu geben, welche Messmetriken existieren. Und werden auch in 24 da aktiv wieder das Gespräch, den Austausch suchen mit den wichtigsten Gremien und Marktpartnern in dem Bereich, um eine Klarheit zu geben. Also wir haben viele Systeme, das ist ehrenwert und rühmlich, aber wir haben zu viele Systeme der Bewertung und dadurch behindern wir uns auch ein Stück weit. Wir haben das auch mit unseren Förderkreismitgliedern schon aufgegriffen, das Thema. Und ganz, ganz wichtig ist, dass die standardisierte Messung von CO2 durch Marketingkampagnen und verschiedene Medienkanäle kein USP sein kann für diejenigen, die in dem Bereich tätig sind. Was ich damit meine ist, wir haben tolle Aktivitäten zum Beispiel bei unseren Agenturpartnern. Da gibt es ja einige Netzwerke, die da sehr vorangehen. Das ist wunderbar. Aber letztendlich muss die Messmetrik über alle Anbieter hinweg identisch sein, nachvollziehbar, gleich sein. Wenn man daraus ein USP macht, findet man nie einen Standard. Und da haben wir große Zustimmung bekommen von den Marktpartnern, was mich sehr gefreut hat. Und wenn man dann auf einen Standard sozusagen nochmal Veredelungen draufsetzt und sagt, okay, was mache ich da jetzt von der Mediaplanung her? Wie steuere ich meine Kampagnen mit diesen Basisinformationen anders oder so? Das ist wunderbar. Also da kann man wieder differenzieren, auch als Agentur oder als Anbieter im Markt. Aber die Basismetrik muss ein Standard sein, sonst kommen wir nicht voran.
Wie siehst du die Digitalisierung in der Werbung in Zukunft? Ab wann glaubst du, wird 100% aller Werbebuchungen digital sein?
Oh, da würde ich jetzt keine Prognose wagen wollen, aber ich denke, das kommt ja auch darauf an, inwieweit Medienanbieter noch weiter digitalisieren oder programmatische Angebote schaffen. Da gibt es einiges und ich glaube, der Zug ist ganz klar in dieser Richtung, wie alles digitalisiert wird. Also das ist vermutlich auch richtig so. Wir müssen nur klar sein von der Bezeichnung her. Also programmatisch kann ich alles nennen, aber ich denke, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, wichtig ist in diesem ganzen Ökosystem, dass immer noch der Auftraggeber, der Werbungtreibende dort die Entscheidungsfreiheit hat über die wichtigsten Elemente.
Und was macht Susanne Kunz in 5 Jahren? Was mit oder was ohne Werbung?
Ich glaube, Werbung ist immer in meinem Herzen. Also irgendwas werde ich garantiert tun in dem Bereich, wie auch immer aktiv oder täglich das dann sein mag, weiß ich nicht. Aber ich habe seit vielen Jahren eine Begeisterung für den Bereich. Ich bin Marketeer durch und durch und finde den Markt großartig. Meistens und hat eine riesen Faszination und bleibt vor allen Dingen immer jung. Ich finde, das ist ein riesen Vorteil von unserer Branche, dass wir durch die Ausrichtung auf die Konsumenten, auf die Gesellschaft auch damit immer wieder gefordert sind, uns selbst in Frage zu stellen und uns selbst zu verbessern. Und das finde ich einen wunderbaren Antreiber.
Und ich finde es ein wunderbares Gespräch, liebe Susanne. Hat mich gefreut, dich über diesen Podcast endlich kennengelernt zu haben.
Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank.
Und ich wünsche dir jetzt frohe Feiertage und hoffentlich ein bisschen Ausstöpseln vom Alltag im Job, den du ja sehr begeistert betreibst. Vielen Dank.
Danke an euch. Wünsche ich euch auch. Vielen Dank.
Ein sehr spannender Seitenwechsel war das für mich. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass die Werbetreibenden die Fortschritte in der Messbarkeit gar nicht so gut finden, sondern zu komplex. Oder dass die Abschaffung des Third-Party-Cookies gar keine besondere Nervosität mehr erzeugt. Werbung wird aber auf jeden Fall wahnsinnig wichtig bleiben für die Medien. Insofern drücke ich Susanne Kunz alle Daumen bei ihren Herausforderungen in 2024. Danke, dass ihr unseren Podcast auch im neuen Jahr hört. Startet weiter gut rein und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.